So, liebe Leute an den Radiogeräten, willkommen zu einer frischen Folge von Neu und Veröffentlicht mit mir und mit Nina. Hi Nina.
Hi Michael.
Für uns ist heute quasi schon Weihnachten, auch wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht Weihnachten ist, denn wir haben tatsächlich den Gast bekommen, den wir uns in der letzten Folge ausgesucht haben.
Genau, und das ist mehr als großartig. Wir erfahren nämlich heute genauer, was es mit der Unterscheidung der Geister auf sich hat. Und das klingt nicht nur super interessant, sondern das ist super interessant.
Das ist definitiv super interessant und auch unser Gast ist super interessant. Und den sollten wir gleich mal vorstellen. Aber zuerst mal das Intro.
So, Michael. Du hattest mal, oder wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir unseren Gast nur in 3-4 Punkten vorstellen, damit das nicht so ausufert. Möchtest du mal beginnen?
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Wir haben heute Lydia Wegener bei uns zu Gast. Lydia hat an der Universität zu Köln deutsche Philologie, englische Philologie und Philosophie studiert und war dann an der Universität Frankfurt am Main, von wo ich sie auch kenne.
Lydia Wegener hat oder leitet zurzeit eine Arbeitsstelle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und da geht es um eine Edition und Erschließung der Werke des sogenannten österreichischen Bibelübersetzers, der rund 200 Jahre vor Luther eine umfassende Bibelübersetzung und Kommentierung erstellt hat.
Respekt, 200 Jahre vor Luther, muss man auch erstmal schaffen. Und Lydia kennt sich hervorragend aus mit Texten aus dem Bereich der Mystik, aus dem Bereich der Frömmigkeit und der Theologie. Und das kann auch nicht jede und jeder, würde ich sagen.
Stimme ich zu.
Hallo Lydia, schön, dass du da bist.
Hallo. Hallo, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Wenn Sie jetzt nur eine Minute Zeit hätten, um uns von Ihrer Arbeit zu erzählen, was würden Sie sagen?
Dann würde ich sagen und sage es jetzt auch tatsächlich einfach, dass mein Thema und das Thema des hier vorzustellenden Bandes die sogenannte Unterscheidung der Geister im Lateinischen Discretio Spirituum ist, die gerade in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit ganz ausgesprochen populär ist. Welche Geister geht es da? Da geht es zunächst in einem sehr allgemeinen Sinne um die Gesamtheit der Seelenregungen, also um Gedanken, Impulse oder Affekte, die den Menschen von verschiedenen Geistern eingegeben werden. Zur Auswahl stehen der Geist Gottes, der Geist des Engels, des Teufels und der natürliche Geist. In einem engeren Sinne geht es bei der Unterscheidung der Geister auch um die Bewertung von echten oder vermeintlichen Gnadenerfahrungen. Also zum Beispiel von Christus- oder Marienvisionen oder auf einem etwas niedrigeren Level des Außergewöhnlichen um das Schmecken der göttlichen Süßigkeit in der Andacht. Warum müssen diese Geister voneinander unterschieden werden? Weil vor allem der teuflische, aber auch der natürliche Geist dazu in der Lage sind, den Geist Gottes und des Engels perfekt zu imitieren und dadurch den nach seinem Seelenheil strebenden Menschen in die Irre zu führen. Und darum geht es in meinem Band, der 7 Traktate zur Unterscheidung der Geister enthält.
Ja, vielen Dank.
Super, ist unglaublich spannend. Sag, wie verbreitet sind diese Texte?
Die Texte zur Unterscheidung der Geister, die sind, also von denen gibt es eine unglaubliche Menge und die sind deswegen sehr, sehr weit verbreitet. Bei meinen Traktaten handelt es sich allerdings um Texte, die in einem sehr spezifischen Kontext entstanden sind, nämlich im Kontext der Melkerreform. Das ist ein Zweig der benediktinischen Ordensreformbewegungen des 15. Jahrhunderts. Und die Texte sind wohl in der ersten Linie auch für benediktinische Laienbrüder, auch für Nonnen geschaffen worden. Und deswegen sind meine Texte speziell jetzt nicht so weit verbreitet, weil es sich eben um Ordensliteratur handelt in diesem spezifischen Kontext. Aber sie gehören in den diskursiven Zusammenhang der Unterscheidung der Geister. Und der ist im 15. Jahrhundert quasi überall.
Ich hätte 100 Fragen, glaube ich, die sich da direkt anschließen ließen. Aber erstmal vielleicht, ja, wie kommt man zu diesem Thema? Also wie ist die Idee zu dem Buch entstanden? Das gehört ja nicht so unbedingt, wir hatten das eben schon gesagt, zum Forschungsmainstream. Und meine anderen 99 Fragen stelle ich dann danach.
Ja, die Unterscheidung der Geister, das ist tatsächlich ein Thema, das mich seit Jahrzehnten inzwischen begleitet und das mich auch mal zwischenzeitlich regelrecht verfolgt hat. Deswegen war das Verfassen dieses Bandes auch quasi so eine Art Bewältigungsstrategie, um mit der Unterscheidung der Geister klarzukommen. Ich bin auf das Thema gestoßen, schon in meinem Studium, und zwar durch ein Traktat, der heißt De Quatuor Instinctibus, also von den vier Eingebungen, und ist verfasst worden von dem Erfurter Augustiner-Eremiten Heinrich von Frima. Und das ist die erste systematische Unterscheidungsschrift zur Unterscheidung der Geister, die Anfang des 14. Jahrhunderts oder zumindest in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis etwa 1330 entstanden ist. Und ja, dieser Traktat hat mich total fasziniert. Und nachdem ich den gelesen hatte, da hat das Thema dann eben angefangen, mich zu bedrängen und zu verfolgen. Und als ich dann an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften angefangen habe, habe ich dann einfach mal nachgefragt, ob es nicht möglich wäre, dieses Thema in Form einer Anthologie, die mit verschiedenen Texteditionen zur Unterscheidung der Geister verbunden ist, ja stärker präsent zu machen. Denn wie Sie schon sagten, es sind keine Texte, die zum Kanon gehören. Und es ist ein Thema, dessen Wichtigkeit einfach noch nicht so richtig präsent ist in der germanistischen Mediävistik. Und ich wollte gerne mit dazu beitragen, es ja etwas publik zu machen.
Warum hat, also wenn ich dich richtig verstehe, hat die Forschung sich bisher noch nicht so extrem für diese Texte interessiert? Und wenn dem so sein sollte, warum war das so oder ist das so? Also was macht es so schwierig, dann mit diesen Texten umzugehen?
Ja, ich denke, dass es zum Teil daran liegt, dass viele dieser Texte anonym entstanden sind, dass es sich also nicht um Texte handelt, die mit einem wirklich klangvollen Namen verbunden sind, was dann auch Anträge, das habe ich selber erleben müssen, etwas schwieriger macht. Und dass es Texte sind, die ja in einen größeren diskursiven Zusammenhang eingebunden sind, so dass es eigentlich auch notwendig ist, diese Texte immer in einer vergleichenden Perspektive zu behandeln. Es sind also keine Texte, die quasi für sich allein stehen, wie es zum Beispiel so ein Werk der höfischen Literatur ist, sondern es sind Texte, wo man bereit sein muss, sich auf diese diskursiven Bezüge und diese intertextuellen Zusammenhänge wirklich einzulassen. Und ein großes Problem ist natürlich, dass die meisten dieser Texte eben nicht in Editionen zur Verfügung stehen, sondern nur wenige. Und das sind dann vor allem die lateinischen, wie eben der Traktat des Heinrich von Prima, De Quatuor Instinctibus.
Ich hätte einmal eine Frage so ein bisschen zum näheren historischen Umfeld. Sie hatten ja jetzt schon von der Melker Reformbewegung gesprochen, aber vielleicht ist die dann doch auch nicht allen so präsent. Also könnten Sie vielleicht ganz kurz skizzieren, in was für einem historischen Umfeld so dieser große Schwung dieser Literatur vielleicht entsteht? Und danach hätte ich noch eine Frage zu den Rezipierenden.
Ja, also die Unterscheidung der Geister, die ist am populärsten innerhalb des 15. Jahrhunderts, was ja gekennzeichnet ist durch eine Literaturexplosion, gerade auch im volkssprachlichen Bereich. Diese Literaturexplosion, die kommt vor allem zustande durch die diversen Ordensreformbewegungen des 15. Jahrhunderts, die allgemein gesprochen darauf zielen, dass man quasi zu einem regelkonformen mönchischen Leben, zu einem regelkonformen monastischen Leben zurückkommen möchte. Und das ist ja ein Phänomen, was quasi alle Orden ergreift. Und einer dieser Orden ist eben der Benediktinerorden, und der hat verschiedene Reformzweige, nämlich die Melkerreform, die Kastlerreform und die Bursfelderreform. Und die Melkerreform, die beginnt 1418 und ist angesiedelt, wie der Name schon sagt, oder hat ihren Ausgangspunkt in der Benediktinerabtei Melk. Und das, was mich an der Melkerreform ganz besonders fasziniert und interessiert, ist, dass sie programmatisch die Laienbrüder und die Versorgung der Laienbrüder mit adäquater geistlicher Literatur in ihr Reformkonzept einbindet. Und zu diesem Reformkonzept und zu der Literatur, die für Laienbrüder programmatisch bereitgestellt wird. Da gehören eben auch die Texte zur Unterscheidung der Geister hinzu, die quasi zur inneren Konsolidierung der Reform mit beitragen sollen, die also ganz in den Reformkontext integriert sind und den Laienbrüdern quasi beibringen, wie eine richtige Gewissenserforschung vonstatten geht, wie man den Reformkriterien ja in richtiger Weise nachkommt, überhaupt, was die richtigen Reformkriterien sind, die also zu Demut, Armut, Gehorsam anleiten, die vor allem dazu aufrufen, dass man ständig den Rat gelehrter Brüder einholt, wenn man sich über die Richtigkeit der eigenen Gewissensentscheidungen nicht klaren ist, die also den gesamten monastischen Alltag der Laienbrüder mit begleiten, strukturieren und mit den adäquaten spirituellen Kategorien quasi versehen.
Spannend. Also jetzt ist die Frage nach den Rezipierenden ja irgendwie schon ein wenig beantwortet. Soll ich noch oder darf ich noch eine stellen oder möchtest du übernehmen, Michael?
Du darfst unbedingt noch eine stellen und ich glaube, wir müssen früher oder später müssen wir das tatsächlich auch mal hier konkret ausprobieren. Also uns wirklich mal fragen, wie man dann konkret, also wenn einem das passiert. Also
das wäre
wirklich
meine Frage gewesen.
Ach, super. Dann stell die Frage. Wir brauchen mehr Lebenshilfe für diesen Podcast.
Ja, ich glaube auch. Also genau, ich hätte Sie gefragt, ob Sie mal konkretes Beispiel für so eine Situation geben können und ja, wo es zu einer oder wo man einer Unterscheidung bedarf tatsächlich. Also wie hat man sich das vorzustellen und ja, wie sieht so ein Text dann aus?
Genau, also die Texte sind tatsächlich auch unterschiedlich. Manche sind ganz scholastisch strukturiert und manche sind etwas freier, auch von einer quasi geradezu überbordenden Bildlichkeit, aber eine typische Situation, die geschildert wird, und da nehme ich quasi ein Beispiel aus meinem Haupttraktat, das ist die Probate Spiritus Kompilation und das ist eine deutsche Aneignung von Heinrichs von Frima Schrift, Equator Instinctibus. Da wird als Situation geschildert, dass sich ein Mensch, der nicht näher definiert ist, in eine Meditationssituation hineinbegibt, um quasi in Kontakt mit dem Göttlichen zu treten, dass er sich einen Meditationsgegenstand, also zum Beispiel das Leiden Christi, aussucht und sich da rein versenkt. Und wenn er quasi schon auf dem Weg in sein seelisches Inneres ist und wenn er anfängt, diese göttliche Nähe zu spüren, dann kann es nun passieren, dass der natürliche Geist oder der teuflische Geist dem Menschen versucht, von diesem Betrachtungsgegenstand abzulenken. Und das macht er auf ganz perfide Weise, indem er dem Menschen nämlich eingibt, dass es einen noch viel besseren Betrachtungsgegenstand gibt. Dass er sich zum Beispiel nicht mit dem Leiden Christi bekümmern soll, dass er doch zum Beispiel die Kindheit Jesu auch meditieren könnte oder dass er über Maria oder über die Heiligen meditieren könnte. Und dann wird der Geist des Menschen, der quasi schon sich in die Meditation hineinbegeben hat, unruhig und fängt darüber an nachzudenken, ob er jetzt besser nochmal umschwenken soll auf ein anderes Thema. Und damit wird die gesamte Meditation zerrüttet und das Gottesverhältnis des Menschen, das wird dadurch zerstört und was dann eintritt, ist ein Zustand der inneren Trostlosigkeit oder der inneren Dürre, der Ariditas, die sehr oft als monastisches Laster und als monastisches Problem beschrieben wird. Und damit ist quasi ja, das geistliche Leben dieses Menschen zumindest für diesen Moment zerstört. Und die Traktate versuchen also, auf diese Gefährdungen des Mensch-Gottes-Bezuges hinzuweisen und versuchen, Anleitung zu geben, wie man das verhindern, zurückweisen oder eben wieder in gewisser Weise ungeschehen machen kann.
Jetzt könnte man sich ja überlegen, also super spannende Frage und ich habe jetzt auch besser verstanden, warum das relevant war für die Menschen im späten Mittelalter. Jetzt könnte man sich aber sagen, naja, das einmal in einem Traktat zu diskutieren, ist ja eigentlich ausreichend. Also wenn man das Problem einmal angesprochen hat und gelöst hat, ist das ja eigentlich okay. Aber du hast gesagt, es gibt unglaublich viele von diesen Texten. Also warum schreibt man so viele davon?
Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Und meine Antwort darauf ist natürlich eine hypothetisch vorläufige Antwort, aber sie lautet, die Unterscheidung der Geister ist gerade deswegen so relevant und wird so viel behandelt, weil sie letzten Endes unlösbar ist, weil sie immer wieder in Paradoxe, in Aporien hineinführt und weil eine wirklich solide Unterscheidung der Geister, die zu einer absoluten, letztgültigen Gewissheit führt, nicht möglich ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es eigentlich nur einen einzigen Maßstab gibt oder eine einzige Instanz gibt, die wirklich die Geister unterscheiden kann. Und das ist Gott selber. Gott selber liegt aber in der Transzendenz und ist überhaupt nicht zugänglich. Was zugänglich ist, das ist der göttliche Geist, der sich irgendwie innerseelisch bemerkbar macht und zuweilen auch in Visionen oder Auditionen. Aber dieser göttliche Geist, der ist ja schon wieder vermittelt und der muss schon wieder unterschieden werden von den anderen Geistern. Und es besteht immer die Gefahr, dass sich der sündenbehaftete natürliche Geist oder der teuflische Geist quasi als göttlicher Geist verkleidet, den imitiert. Und deswegen ist die Unterscheidung der Geister auch immer das große, quasi unbeherrschbare Spielfeld des Irrtums. Und die Traktate entwickeln Strategien, um mit dieser Problematik fertig zu werden. Sie lässt sich letzten Endes zwar nicht lösen, aber die Traktate versuchen zu verschleiern, dass die Unterscheidung der Geister letzten Endes überhaupt nicht möglich ist und immer wieder in neue Problematiken hineinführt. Und deswegen gibt es aufgrund der Vielfältigkeit dieser Problemlösungsstrategien und aufgrund der letzten Unlösbarkeit dieses Problems, weil Gott immer unverfügbar bleibt, aufgrund dessen arbeiten sich so unglaublich viele Autoren daran ab.
Das wäre auch eben noch eine meiner Fragen gewesen, weil ja auch dann jede vermeintlich göttliche Eingebung im Grunde dahingehend überprüft werden müsste, ob sie denn tatsächlich göttlich ist. Und das ist ja, wie Sie ja sagten, einfach unlösbar.
Ja, genau, das ist das Problem. Und die Traktate versuchen halt, mit diesem Problem umzugehen. Und ja, da kommt immer wieder ein Punkt, wo einfach das Fragen und Hinterfragen aufhört. Wo dann zum Beispiel erklärt wird, dass eine scheinbar göttliche Vision eigentlich eine teuflische Vision ist, aber wodurch wird es erklärt? Durch eine göttliche Intuition. Und diese göttliche Intuition, die wird dann einfach nicht mehr hinterfragt. Das wird dann gesetzt, die ist jetzt einfach göttlich und Punkt. Aber natürlich ist das Problem damit nicht eigentlich gelöst, sondern der Traktat tut nur so, als ob er es gelöst hätte. Aber andere Traktate greifen die Problematik dann wieder auf und finden unter Umständen andere Lösungs- oder Umgangsweisen mit dieser Problematik.
Also tatsächlich auch so ein bisschen so ein Dialog eigentlich und so ein Gespräch, das man führt, fast schon irgendwie auch eine Meditation über auch diese Texte vielleicht.
Ja, genau. Und ich glaube, dass es auch deswegen so sinnvoll ist, diese Traktate immer im Zusammenhang zu betrachten, weil sie aufeinander reagieren, weil sie ja quasi indem sie von der Unterscheidung der Geister handeln, sich auch gleichzeitig quasi meditativ oder im Kontext des monastischen Schreibens mit der Unterscheidung der Geister auseinandersetzen. Und ja, weil die Texte zur Unterscheidung der Geister einfach ein sehr breites intertextuelles Feld bieten, das nur in diesem großen Zusammenhang quasi die gesamte Komplexität der Unterscheidung der Geister überhaupt erst für uns sichtbar macht. Denn uns ist dieses Thema ja doch, oder den meisten von uns dürfte es recht fremd sein.
Ja, ich würde schon sagen, dass ich jetzt dieses Problem jetzt nicht so häufig habe. Aber es ist ja gut auch zu wissen, dass man im Notfall dann weiß, wo man nachschlagen kann, nämlich zum Beispiel in deinem Band. Wir sollten auf jeden Fall gleich noch so ein bisschen darüber sprechen, irgendwie was die Herausforderungen waren bei diesem Band und wie der jetzt auch konkret aussieht. Aber eine Frage treibt mich noch um. Also ich habe jetzt verstanden, es geht im Spätmittelalter los. Gibt es auch ein Ende? Also hört man irgendwann auf, solche Traktate zu schreiben?
Ja, also es ist recht schwierig, einen definitiven Anfang und ein definitives Ende zu bestimmen. Aber zunächst, ganz richtig, und das hatte ich ja auch gesagt, die Hochphase der Unterscheidung der Geister ist im Spätmittelalter, aber es gibt eine Vorgeschichte, die beginnt mit bestimmten Zitaten in der Bibel, auch wenn es dort noch keine entfaltete Unterscheidung der Geister gibt. Aber sie beginnt oder gewinnt ihre ersten Konturen in der Wüstenväter-Spiritualität. Deswegen sind die Vitas Patrum auch in der Unterscheidung der Geister sehr präsent. Und dann hat sie auch noch mal einen weiteren Höhepunkt nach dem späten Mittelalter, nämlich in den reformatorischen Debatten. Da wird sie gerne aufgegriffen, um sich gegenseitig zu diskreditieren und sich Unfähigkeit bei der Unterscheidung der Geister gegenseitig vorzuwerfen. Und dann franzt es allmählich aus. Aber im 16. Jahrhundert sind die Traktate durchaus auch noch präsent. Dann in einem ganz anderen kulturellen Kontext. Und ich würde sagen, dass es dann so mit dem Fortschreiten der frühen Neuzeit, gerade dann auch möglicherweise mit dem Beginn der Aufklärung, so allmählich dann ausläuft.
Ich hätte, glaube ich, noch, ich hätte noch eine Frage zum historischen Umfeld. Und dann könnten wir vielleicht übergehen zu der Frage nach der Bandeinrichtung. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Rolle spielt, aber als Sie jetzt von den ganzen Eingebungen, die da teuflischen oder natürlichen Ursprungs sein können, gibt es da irgendwie Überschneidungen, also zu der Zeit mit Hexerei und diesem Diskurs muss man, also das ist ja irgendwie, in der Zeit passiert ja unheimlich viel, um das mal so runterzubrechen. Und ich habe mich gefragt, ob es da nicht irgendwie, ja, gibt es da Überschneidungen?
Da gibt es tatsächlich Überschneidungen und die sind auch, also das ist wirklich noch eine Forschung, ein Forschungsfeld, was noch nicht beackert ist. Und diese Überschneidungen, die zeigen sich schon daran, dass früher Hexentraktate gerne mit Unterscheidungstraktaten überliefert werden. Also Jean Gersons De Probatione Spirituum zum Beispiel, das wird in den Hexendiskurs eingepflegt. Da gibt es dann ja, nachdem die ersten Traktate entstanden sind, die kommen dann ja auch relativ schnell große Kompendien auf den Markt und die kombinieren gerne Unterscheidungstraktate und Hexereitraktate miteinander. Und die Vorwürfe, die in manchen Unterscheidungstraktaten gegenüber Frauen als falschen Visionärinnen, die auf den Teufel hereinfallen, erhoben werden, die stehen in einem unmittelbaren Bezug zur Entwicklung des Hexereikonzepts. Es gibt da natürlich auch Unterschiede, aber da gibt es eindeutig Verwandtschaften und das ist ein Thema, was mich selber wahnsinnig interessiert und wenn alles gut geht, wird da von meiner Seite auch im nächsten Jahr ein Sammelband zu erscheinen, der genau diese Thematik berücksichtigt.
Das ist sehr spannend. Also dann haben wir schon mal vielleicht können Sie noch mal unser Gast sein im kommenden Jahr. Weil auch eine Anschlussfrage gewesen wäre, ob es weitere Projekte in diese thematische Richtung gibt. Aber die haben Sie ja gerade beantwortet.
Dann können wir uns vielleicht diese konkrete Edition noch ein bisschen angucken. Magst du ein bisschen erzählen, was so die Herausforderungen waren? Wie kam es zu diesem Band? Also was ist so ein bisschen die Geschichte dazu?
Zu diesem Band kam es, weil ich mir eben überlegt hatte, aufgrund meines schon lange währenden Interesses an der Unterscheidung der Geister, dass es doch schön wäre, dazu mal mehrere Traktate zur Verfügung zu stellen, gerade angesichts der mangelnden Materialbasis, also der fehlenden Editionen. Und die größte Herausforderung, die bestand dann tatsächlich darin, angesichts der Fülle des Unterscheidungsmaterials, das im Spätmittelalter existiert, eine Auswahl zu treffen. Und ich habe dann letzten Endes die Auswahl getroffen auf der Basis der Edition des Prima-Traktates von Warnock und Zumkeller. Und in dieser Edition, da werden verschiedene Unterscheidungstraktate oder mit der Unterscheidung der Geister verwandte Traktate genannt, die dort nur ganz am Rande auftauchen, die aber alle in einem Zusammenhang zu De Quatuor Instinctibus von Heinrich von Frima stehen. Deswegen stand der zentrale Traktat, den ich gerade schon mal erwähnt habe, für mich auch relativ schnell fest. Das ist die Probate Spiritus Compilation, die in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden ist und die deswegen für mich wahnsinnig interessant ist, weil sie Heinrichs von Frima Traktat auf eine sehr, sehr freie Weise adaptiert, den also kürzt, erweitert, mit weiteren Traktaten anreichert und dadurch an die Frömmigkeitskriterien, insbesondere der Melkerreform des Jahrhunderts angleicht. Schwieriger war es dann, eine Auswahl zu treffen, was die weiteren Traktate betrifft. Und ich habe dann solche ausgewählt, die quasi Aspekte, die in der Probate Spiritus Compilation auftreten, aufgreifen und in einer davon abweichenden oder ausdifferenzierenderen Form behandeln.
Unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt natürlich alle sofort in die Buchhandlung stürmen und deine Edition bestellen. Wenn die Leute dann die Edition aufschlagen, in der Einleitung vermute ich, was gibt es so ein bisschen an Hilfen, um mit diesen Texten zurechtzukommen?
Wenn man das Buch aufschlägt, dann stößt man zunächst auf eine sehr umfangreiche Einleitung. Diese Einleitung behandelt zunächst in allgemeiner Weise die Unterscheidung der Geister und auch die benediktinische Ordensreform im 15. Jahrhundert. Es werden also verschiedene Ausprägungen der Unterscheidung der Geister vorgestellt. Es werden diachrone Aspekte der Unterscheidung der Geister erläutert, also die Geschichte der Unterscheidung der Geister. Es wird dargestellt, wie Unterscheidung der Geister und benediktinische Ordensreform zusammenhängen. Danach wird die Traktatauswahl begründet und dann folgen ein Handschriftenkatalog und Erläuterungen zum Beispiel zur Schreibsprache, aber auch zur Interpunktion der verschiedenen Handschriften. Und danach werden dann die Traktate einzeln sehr ausführlich vorgestellt. Die Aspekte, die da behandelt werden bei jeder dieser Vorstellungen, das sind die Konzeption und historische Situierung des Traktats, dann seine Gliederung, dann gehe ich auf Vorlage, Form, Sprache und Stil ein und letzten Endes auch noch auf die Überlieferung und die Wahl der Leithandschrift. Und danach folgen dann die Editionsprinzipien und natürlich ganz wichtig die Traktate selbst. Und zur Ergänzung gibt es dann auch noch sehr ausführliche Glossare.
Ja, ich glaube, wir müssen einfach selbst auch in dieses Buch schauen. Das klingt alles so spannend und interessant und ich glaube, ja, unsere Hörerinnen und Hörer werden, wie du sagst, die Buchhandlungen stürmen, obwohl die Buchhandlungen ein bisschen wie die Radiogeräte sind, glaube ich.
Ja, die meisten gehen wahrscheinlich eher zu Amazon oder so.
Genau. ja, ich hätte jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage zur Entstehung oder zum Entstehungskontext. Und zwar, Sie hatten gesagt, dass die Anthologie ja im Rahmen eines Projekts entstanden ist, das auch von der DFG gefördert wurde und an der Akademie der Wissenschaften angesiedelt war. Könnten Sie so ein bisschen was aus diesem Projektalltag vielleicht berichten?
Ja, das Projekt, das habe ich natürlich durchgeführt und bin deswegen auch für dessen Inhalte allein verantwortlich. Aber so ein Projekt ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe und deswegen sind da ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit dran beteiligt. Also ganz konkret hatte ich in dem Projekt zwei studentische Mitarbeiterinnen, die mir ganz unglaublich viel Arbeit abgenommen und mich sehr unterstützt haben. Die haben mir zum Beispiel bei den Transkriptionen geholfen und bei der Transkriptionskontrolle geholfen. Wir haben hier immer ein 4- oder 6-Augen-Prinzip, um sicherzugehen, dass alle Transkriptionen auch richtig sind. Dann bin ich ganz dankbar Martin Schubert, der ja lange hier Arbeitsstellenleiter gewesen ist an der BBAW und unter dem ich quasi in die BBAW eingetreten bin, dass er sich bereit erklärt hat, dieses Projekt zu unterstützen und das in die Buchreihe Deutsche Texte des Mittelalters aufzunehmen. Und dann gab es natürlich Arbeitsgespräche und die waren für mich auch ungemein wichtig. Die gab es zum einen mit Martin Schubert, aber die gab es zum anderen auch mit den beiden Projektleitern. Das waren zum einen Professor Werner Williams-Krapp und zum anderen waren das Professor Volker Honemann. Und die kamen regelmäßig vorbei und ließen sich über den Projektstand informieren. Und dann haben wir uns einen ganzen Tag lang zusammengesetzt und sind quasi die Editionen Zeile für Zeile durchgegangen, haben über meine Einleitungstexte gesprochen und sie haben mich dabei sehr unterstützt und hatten auch noch ganz viele Anregungen. Und so wuchs dann die Edition quasi als von mir allein verantwortete, aber trotzdem in einem sehr kollegialen Gemeinschaftskontext entstandene Arbeit.
Das klingt großartig, so soll es sein. Und man merkt auch wieder, was für ein Marathon solche Projekte sind und wie viel Arbeit und ja, Konditionsarbeit auch reingehört. Wir fragen unsere Gäste immer nach einem Zitat aus dem Buch. Und jetzt bin ich schon sehr, sehr gespannt, ob du jetzt was aus der Einleitung zum Beispiel hast für uns oder vielleicht tatsächlich ein Zitat aus einem der Traktate. Was wäre so ein Zitat, das du gerne vorstellen möchtest?
Also am allerliebsten würde ich quasi die beiden biblischen Leitzitate zur Unterscheidung der Geister vorstellen, die in fast allen Unterscheidungstraktaten, also auch in denen, die ich studiert habe, vorkommen und die den gesamten Band durchziehen, also auch in der Einleitung, also ich glaube mindestens 14 Mal erwähnt werden. Und das erste Zitat, das ist aus dem ersten Johannesbrief, nämlich 1 Johannes 4,1, ich zitiere, nicht Latein, sondern in neuhochdeutscher Übersetzung: Ihr Liebsten, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Zitat Ende. Und das zweite Zitat, das stammt aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, nämlich 2 Korinther 11,14. Und kein Wunder, dass man nämlich so leicht betrogen wird, denn der Satan selbst verwandelt sich in den Engel des Lichts. Zitat Ende.
Und diese Zitate nehmen wir doch jetzt mit in die Vorweihnachtszeit, oder? Also ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich ein bisschen, dass Sie diese Zitate gewählt haben und jetzt nichts aus der Einleitung. Das wäre auch spannend gewesen, aber ich finde, das gibt nochmal so richtig schön Einblick in die Traktate.
Es sind auch die ersten Bibelzitate auf unserer Zitatliste. Also können wir auch dahinter jetzt einen Haken machen, ganz hervorragend. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Lydia. Das hat großen Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf den Band.
Ja, auch.
Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Also nochmals vielen Dank für die Einladung und ja, vielleicht sehen und hören wir uns ja dann nochmal wieder, wenn der nächste Band zu den Hexen und der Unterscheidung der Geister herauskommt.
Das wäre sehr schön. Ja, dann an alle zu Hause an den Radiogeräten.
Ja, macht's gut und bis bald.
Lasst euch nicht hinters Licht führen von den Geistern. Genau. Tschüss.
Tschüss.